Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Andachtsimpuls hier von unserer Freien Baptistengemeinde heute Morgen am 3. Mai. Ich möchte heute Morgen gerne mit euch über eine göttliche Perspektive für unser Leben nachdenken. Ja, eine Perspektive aus Gottes Sicht für unser Leben, manchmal auch für unser chaotisches Leben. Wie wir diese Sicht gewinnen können. In der Regel bin ich jemand, der eigentlich sehr gut schläft. Ich wache relativ wenig auf, aber es kann schon mal passieren, dass ich hin und wieder in der Nacht aufwache und nicht mehr einschlafen kann oder ja, dass ich im Bett liege, einfach grüble und dass ich dann manchmal auch aufstehe. Und manchmal fange ich an, dann mit Gott einfach zu reden und versuche zu ergründen, was eigentlich da gerade in meiner Seele vor sich geht. Und manchmal hilft mir dann gerade die Nacht, wieder Ordnung in meine chaotischen Gedanken hineinzubringen. Warum gerade die Nacht? Wir, das heißt meine Frau und ich, wohnen in einer Dachgeschosswohnung. Und wir haben ziemlich große Dachfenster, aus die, wenn man hinausschaut, dann direkt in den Nachthimmel schauen kann. Und so habe ich nachts oft die Möglichkeit, in den Nachthimmel direkt zu schauen. Entweder aus der Liegeposition direkt heraus oder dass ich mich unter eins dieser Dachfenster stelle und einfach den Blick in den Himmel wage. Und während ich dann so in den Nachthimmel schaue und meine Augen einfach wandern lasse, fallen meine Augen oft auf den Orion oder den Oriongürtel. Ich sehe den Oriongürtel und ich sehe diese drei perfekt angeordneten Sterne, die wie in eine Schnur, die aufgespannt scheinen, wie in eine Schnur, wie eine gerade Linie, in einem perfekten Abstand zueinander. Man kann es sehr gut in klaren Nächten sehen. Und ich verstehe natürlich so viel von Astronomie, dass ich weiß, dass diese Sterne, die zwar aus meiner Sicht nur ein paar Zentimeter auseinanderstehen, mit einem perfekten Abstand, symmetrischen Abstand zueinander auseinanderstehen, aber dass diese Sterne nicht ein paar Zentimeter auseinanderstehen, natürlich nicht, sondern dass sie hunderte von Lichtjahren auseinanderstehen und hunderte von Lichtjahren von mir entfernt sind. Aber für mich als Beobachter, der ich diesen gewaltigen Abstand habe, für mich sieht es jetzt gerade so aus, als ob diese Sterne perfekt nebeneinander in eine Reihe aufgestellt worden sind. In einem gleichen symmetrischen Abstand zueinander erscheinen und scheinbar nur ein paar Zentimeter voneinander und dabei noch die gleiche Helligkeit haben, also eine perfekte Ordnung, eine Linie geordnet. Und in diesem Moment wird mir oft klar, hätte ich nicht diesen Abstand, hätte ich nicht diese Entfernung zu diesen Sternen, könnte ich diese Ordnung, könnte ich diese Symmetrie, könnte ich dieses wunderbare Bild, was der Oriongürtel mir darstellt, könnte ich so diese perfekte Ausrichtung gar nicht sehen. Aber aus meiner Perspektive, die diesen Abstand hat, die hier in die Tiefe hineinschaut, in die Tiefe des Universums hineinschaut, wirken sie sorgfältig positioniert. Und wenn ich dann weiterdenke, dann gibt es dann auch diese Momente, wo Gott mir Dinge klar macht und selbst zu mir redet. Und mir klar macht, dass ich selbst als Mensch manchmal viel zu nah an meinem eigenen Leben dran stehe. Dass ich zu nah an meinem eigenen Leben stehe und aus einer Nähe heraus mein Leben beobachte und gar nicht in der Lage bin, das zu sehen, was Gott nämlich sehen kann, aus der richtigen Perspektive heraus. Mit Gottes tiefen Perspektive kann all das, was in meinem Leben manchmal wie das pure Chaos aussieht und scheinbar gar nicht zusammengehört, kann für Gott eine perfekte Linie sein. Punkte, die zusammengehören, Punkte, die aneinander ausgerichtet sind. Corona, die letzten Tage und Wochen haben uns ja ganz schön verändert oder diese Welt ganz schön verändert. Wer hätte denn Anfang des Jahres überhaupt daran gedacht oder das für möglich gehalten, dass mal so eine Virusgeschichte uns so mitnehmen würde und nicht nur lokal irgendwelche Länder, sondern eine ganze Welt so in Aufruhr bringen könnte. Und zum ersten Mal kämpft eine Menschheit Seite an Seite gegen das Chaos, das dieses Virus bewirkt. Aber auch hier, glaube ich, kann uns dieses Bild vom Orion helfen, uns daran zu erinnern, dass Gott ein größeres Bild sieht. Ein Bild, das Sinn macht. Und es ist gut für uns und unsere Seele, uns darin zu trainieren, auch diese tiefen Perspektive Gottes für unser Leben, auch für unsere Welt einzunehmen. Wir brauchen dieses Bild, glaube ich, um nicht gefangen zu sein, zu sehr gefangen zu sein in dem Hier und Jetzt, um nicht festzustecken in dem Hier und Jetzt. Dieses Hier und Jetzt, das oft nicht richtig Sinn für uns macht. Und wir brauchen dieses Bild Gottes letztlich auch, um Gott vertrauen zu können, um zu wissen und sagen zu können, Gott weiß, was er tut. Und dass wir auch in der Lage sind, uns Gott anvertrauen zu können. Wir brauchen ein tiefes Bewusstsein, dass Gott einen Plan hat, in dem er uns mit hineinnehmen will, einen Plan hat, wo wir auch ein Teil davon sind, von diesem Plan, ein Plan, um sein Reich zu bauen, in dem wir unter seiner lebensbringenden Herrschaft gedeihen können, wo wir ihn bewundern. Gott will uns diese Perspektive schenken, seine tiefen Perspektive für unser Leben, seine tiefen Perspektive oft für unser Lebenschaos. Und ein Blick in die Bibel, in sein Wort macht das möglich. Und die Bibel, Paulus vor allen Dingen, öffnet uns diese Perspektive an vielen Stellen, aber an einer Stelle ganz besonders. Und das ist Römer 11, die Verse 33 bis 36. Wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, dann müssten wir sagen, Paulus hatte viel Grund, wirklich in seinem Leben zu klagen. Viel darüber zu klagen, warum so viele Menschen ihn angefeindet haben, warum so viele Menschen ihn verfolgt haben und warum er oft so unnötig, so wirklich komplizierte, schwere Lebensumstände durchleben musste. Aber ihm gelang es immer wieder, irgendwie seinen Blick von dem Hier und Jetzt, von seinen Nöten im Hier und Jetzt wegzurichten und das große Bild Gottes zu sehen. Und hier in Römer 11, die Verse 33 bis 36, haben wir so einen Moment, wo er einfach dieses große Bild Gottes sieht und einfach nur staunen und Gott darüber bewundern kann. Bei all dem Durcheinander, das Paulus erlebt hat, das er hautnah erlebt hat, führt letztlich diese Tiefenperspektive, die er einnimmt, nicht zu einem Klagen, sondern es führt zu einer Bewunderung Gottes, einem Lobpreis Gottes, weil er etwas von dieser unergründlichen Tiefe Gottes beginnt zu erkennen, zu verstehen. Ich lasse mich da gern von Paulus in seine Begeisterung mit hineinnehmen. Im Römerbrief redet Paulus ja im Wesentlichen darüber, wie Gottes rettendes Handeln an uns Menschen aussieht, wie Gott einen Rettungsplan, einen Heilsplan entwickelt hat, geplant hat und durchgeführt hat. Ist eine unglaublich spannende Reise. Und Paulus wagt in diesem herausfordernden Brief einen Blick auf das, was Gottes Handeln in der gesamten Geschichte der Menschheit ausmacht. Vor allen Dingen in den ersten 11 Kapiteln. Und er wagt nicht nur einen Blick auf die gesamte Geschichte der Menschheit, sondern er wagt einen Blick auf die gesamte Geschichte der Menschheit, wie Gott Rettung vorbereitet hat durch Israel und Jesus Christus verwirklicht hat und wie das in die Ewigkeit mündet. Und er geht Schritt für Schritt, deckt er hier Gottes Absichten, Gottes rettende Botschaft für uns sündige Menschen auf, wie wir wieder zurück in eine funktionierende, in eine lebendige, wahrhaftige Gottesbeziehung eintreten können. Und er beschreibt im Detail, was es bedeutet, dass Jesus für uns starb, dass er auferstanden ist und dass Gott uns jetzt als Sünder annehmen kann, rechtfertigen kann, dass unsere Beziehung mit Gott wieder richtig ist. Er beschreibt, wie ein Leben im Geist aussehen kann und wie wir als Teil einer neuen Wirklichkeit in einer neuen Gemeinschaft leben können. All das hat mit Gottes Heil für uns Menschen zu tun, mit seiner Errettung für uns Menschen zu tun. Und dabei betrachtet Paulus einen unglaublich großen, gewaltigen Horizont. Er schaut nämlich die gesamte Menschheitsgeschichte an und gleichzeitig schaut er auch in die Ewigkeit hinein. Es ist geistlich gesehen so etwas wie, als ob Paulus aus einem Abstand von Milliarden von Lichtjahren entfernt Gottes Weisheit bestaunt, so wie den Oriongürtel. Und er erkennt eine wunderbare Ordnung da drin, die man aus der Nähe oft nicht erkennen kann. Und er sieht einen großen Plan Gottes in all dem. Und während er in den ersten 11 Kapiteln all das versucht hat zu analysieren und aufzulisten und uns zu erklären und die Theologie darin zu beschreiben, kommt er nun am Ende von Kapitel 11 zu einer Bewunderung darüber, über Gottes unerforschlichen Handeln, über Gottes Reichtum, über Gottes Weisheit, über Gottes Einsicht. Man könnte Paulus vielleicht hier so beschreiben wie einen Bergsteiger, der in Kapitel 1 am Fuß des Berges steht und sich langsam den Weg nach oben erklimmt, auf die Spitze des Berges. Und in Kapitel 11 erreicht er diese Spitze des Berges und er steht oben auf dem Berg nach dieser harten Tour auf die Bergspitze hinauf. Und er schaut jetzt einen 360-Grad-Blick über alle anderen Bergspitzen hinweg und hat einen wunderbaren Ausblick. Er hat einen tiefen Blick gewonnen. Und dann wagt Paulus auch einmal, sich an die Bergkante zu stellen mit seinen Fußspitzen und auch dort einen Blick über die Fußspitzen in die Tiefe fallen zu lassen. Und während er das tut, in die Tiefe schaut und in den tiefen Horizont schaut, erfasst ihn eine Welle nach der anderen von Bewunderung und einer Erleuchtung über Gottes geheimnisvollen Plan. Und bevor Paulus dann den Schritt weitergeht, nämlich in Kapitel 12, in die nächsten fünf Kapiteln, in Kapitel 12 bis 16 im Römerbrief, wo er uns dann sagen will, was hat das denn jetzt alles mit unserem Leben zu tun? Oder wo er dann sagt, wenn ihr das verstanden habt, wenn ihr diese Perspektive Gottes eingenommen habt, wenn ihr diesen Blick gewonnen habt, dann muss das etwas mit eurem Leben tun. Aber bevor er das tut, muss er selbst erst einmal innehalten, muss niederfallen, muss Gott bewundern, ja, er muss Gott anbeten dafür. Deswegen eine göttliche Tiefenperspektive im Lebenschaos finden. Eine göttliche Tiefenperspektive im Lebenschaos finden. Wie kann man das, wenn unsere Lebenswirklichkeit uns oft so gefangen nimmt, wenn unsere Lebenswirklichkeit oft so verworren ist, so chaotisch ist, ja so sinnlos erscheint? Wie kann man so eine göttliche Tiefenperspektive gewinnen wie die wir hier bei Paulus sehen? Wie kann man so von Gott begeistert sein, wie von nichts anderem in dieser Welt? Und lassen wir uns da von Paulus einmal mit hineinnehmen. Hören wir einmal auf den Bibeltext aus Römer 11, die Verse 33 bis 36. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen? Wie unergründlich sind seine Entscheidungen? Wie unerforschlich seine Wege? Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Damit wir uns hier nicht missverstehen, Paulus hatte auch nicht alle Antworten. Er hatte auch nicht alle Geheimnisse von Gottes Plan hier lüften können. Aber er sah genug, um eine Tiefenperspektive einnehmen zu können. Die Tiefenperspektive, die Gott nämlich selbst auch hat. Und schauen wir uns einmal den Text an und behalten wir einfach den Hintergrund von dem, was ich gerade auch über die ersten 11 Kapitel uns gesagt habe. Und jetzt kommt er nach dieser Reise durch die Menschheitsgeschichte hindurch und sieht in die Ewigkeit hinein und er sieht, wie Gottes Plan aufgeht. Und hier in Kapitel 11, die Verse 33 bis 36, stimmt er so etwas wie ein Anbetungslied, ein Lobeshymnus auf die Tiefen Gottes an, genauer gesagt auf die unerforschliche Tiefe der Barmherzigkeit Gottes. Und wenn man genauer hineinschaut in diesen Text, dann bildet dieser Text so etwas wie eine wiederholende Dreierstruktur. Ja, das passt zu dieser Linie, eine Linie von drei Punkten, die immer wieder erscheint, wo diese drei Punkte in einer Linie immer wieder auftreten, so wie der Oriongürtel, den man nur aus genügend Distanz wirklich erkennen kann oder entdecken kann. Vers 33 nennt er uns drei göttliche Eigenschaften, drei göttliche Attribute, die nötig sind, um so eine Tiefenperspektive überhaupt gewinnen zu können. Er redet von Gottes Reichtum, er redet von Gottes Weisheit und von Gottes Kenntnis oder von Gottes Wissen. In den Versen 34 und 35 stellt Paulus uns, das heißt seinen Hörern, dann drei Fragen bezüglich unserer Fähigkeiten oder besser gesagt, unserer Unfähigkeiten, Gott und seine Gedanken wirklich zu verstehen. Ja, Erste Frage, hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Zweite Frage, ist je einer sein Berater gewesen? Dritte Frage, wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Und im Vers 36, dann zum Abschluss, im letzten Vers, endet der Lobpreis auch wieder mit einer Dreifachformel, die Gott dann darstellt und beschreibt als Quelle und als Ziel aller Dinge. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles kommt und in dem alles sein Ziel hat. Und von diesen drei Eigenschaften Gottes ausgehend, seinem Reichtum, seiner Weisheit und seiner Kenntnis, stellt Paulus uns Menschen dann vor die entscheidende Frage, wenn er sagt, wenn du Gottes Reichtum siehst, wenn du Gottes Weisheit und Gottes Kenntnis siehst und verstehst, kannst du denn wirklich noch glauben, wir wüssten es besser als Gott? Kannst du wirklich noch glauben, wir wüssten, wie die Dinge zu laufen haben, wie die Dinge wirklich richtig laufen müssten? Und wer auf diese rhetorischen Fragen, auf diese drei rhetorischen Fragen, das ist die Absicht ja von Paulus, die er hier mit diesem Text dann auch hat, dann ein überzeugendes Nein am Ende geben kann, der findet das, was Paulus auch am Ende in Vers 36 findet, nämlich Gott als Quelle und Ziel aller Dinge und kann darin ruhen. Ich bin davon überzeugt, weil ich es selbst so kenne und erlebt habe. Wenn eine echte tiefe Begeisterung von Gott und seinem geheimnisvollen Plan, von dem, wie er sein Reich baut, uns erfasst hat, unser Herz erfüllt hat, dann füllt sich auch unser Herz mit Freude, dann füllt sich auch unser Herz mit Leben, dann füllt sich unser Herz mit Bewunderung für Gott, dann füllt sich unser Herz mit Ruhe, mit einem Sinn, mit einer tiefen Perspektive. Und das ist all das, wovon dem Paulus hier redet und wo er uns mit hineinnehmen möchte. Jemand sagte mal, das Höchste, womit sich unsere Seele beschäftigen kann, ist Gott selbst. Und das ist das, womit Paulus hier beginnt. Er beginnt zuerst in Vers 36, in Vers 33 mit Gott selbst und redet von diesen drei Attributen, von diesen drei Eigenschaften Gottes, seinem Reichtum, seiner Weisheit, seiner Kenntnis. Und darauf baut sich letztlich die Tiefenperspektive auf. Gottes Reichtum. Er sagt, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Paulus hat ja schon an anderen Stellen im Römerbrief über den Reichtum Gottes gesprochen. Zum Beispiel fängt er an, in Römer 2, Vers 4 darüber zu reden, dass Gott reich ist an Güte. Ja? Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Gottes Reich an Güte, Geduld und Langmut. In Römer 9, Vers 23, Gottes Reich an eigener Herrlichkeit, an seiner Großartigkeit. Er ist reich an eigener Schönheit, an einer Schönheit, die er teilen will mit uns Menschen. Römer 9, Vers 23, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit. Und in Römer 10, Vers 12 beschreibt er Gott, der reich ist gegenüber allen, die ihn von Herzen suchen. Dort sagt er ist reich für alle, die ihn anrufen. Gott ist so reich, dass er jedem, der ihn sucht, reich machen will. Gottes Reichtum spricht davon, dass er ein gebender Gott ist, dass er gerne gibt und dass er gibt und gibt, dass er großzügig ist. Dass er unsere Taschen voll machen kann. Und dass er nicht derjenige ist, der nimmt, der uns etwas wegnehmen will, sondern dass er derjenige ist, der gibt. Er ist nicht derjenige, der von uns wirklich haben möchte, sondern er will, dass wir uns ihm gegenüber öffnen, dass er geben kann. Gott wird nie ärmer, wenn er gibt. Er wird immer für alle genug haben. Das ist Gottes Reichtum. Und das ist die Basis für all das, was wir brauchen, um wirklich eine richtige Tiefenperspektive einzunehmen, zu wissen, wir dürfen aus dem Reichtum Gottes leben, aus dem Reichtum Gottes, seiner Güte, seiner Herzlichkeit, seiner Herrlichkeit, seines Erbarmens, so wie es Epheser 2, 4, wo Paulus das ergänzt, wo er sagt, Gott aber der Reich ist an Barmherzigkeit. Bei all dem Reichtum Gottes, den Paulus hier beschreibt, geht es im Wesentlichen immer wieder um eine Sache. Nämlich um Erlösung. Es geht um Erlösung, es geht um Rettung des Menschen, es geht um das Heil für Menschen. Es geht darum, dass der Mensch heil wird in einer Beziehung, aus dem Reichtum Gottes heraus heil werden kann an dem inneren Menschen. Darum ist Erlösung eine Gabe von Gottes unermesslichem Reichtum. Wir können nur heil werden und erlöst werden aus dem Reichtum Gottes, den Gott uns selbst darstellt. Da reicht in Jesus Christus. Und Gott macht so gerne reich. Er macht jeden reich. Gott gibt reichlich jedem, der sein Gnadengeschenk annehmen will. Gottes tiefer Reichtum spricht davon, aber auch, dass er sich nichts schenken lässt, sondern dass er es ist, der beschenkt, der reich machen will. Das ist der erste Schritt, wie wir eine Tiefenperspektive für unser Leben gewinnen können, in dem Bewusstsein, ich bin abhängig von Gottes Reichtum und er gibt und ich muss meine Taschen vor ihm auftun, damit er sie füllen kann. Als nächstes, nach Gottes Reichtum, nennt Paulus Gottes Weisheit, auch in Vers 33. Wie tief ist seine Weisheit? Gottes Weisheit, könnten wir beschreiben, ist seine Fähigkeit, die besten Mittel zu benutzen, um die besten und höchsten Ziele zu erreichen. Jemand hat das mal beschrieben als die Effizienz Gottes, die dann in seinen Werken letztlich ersichtlich wird. Ja? Was Gott auch immer tut, es hat die höchste Effizienz überhaupt. Gottes Weisheit ist der Garant dafür, letztlich, dass wir es nicht besser machen können. Dass keiner von uns es besser machen kann, als das, was er bereits gemacht hat. Besäße du die Einsicht, die Gott hat, den Reichtum, den Gott besitzt, die Weisheit, die Gott besitzt, das Wissen, was Gott besitzt, das Herz, was Gott besitzt, dann hättest du und ich es genauso gemacht wie er. Man kann es nicht besser machen, als Gott es schon gemacht hat. Aber diese Perspektive können wir nur einnehmen, wenn wir genügend Abstand haben, wenn wir die Perspektive gewinnen, die Paulus hier an dieser Stelle auch hat. Auch wenn wir manchmal oder oft dazu neigen, es anders zu sehen, versucht sind, es anders zu sehen. Wenn wir Gottes tiefe Weisheit erkennen in all dem, was er tut, dann können wir auch eine göttliche Lebensperspektive für unser Leben finden und gewinnen und behalten. Wir finden die göttliche Tiefenperspektive, wenn wir Gottes Reichtum sehen, wenn wir Gottes Weisheit erkennen können. Und als letztes spricht Paulus von Gottes Erkenntnis. Wie unermesslich sein Wissen. Römer 11, Vers 33. Gottes Wissen, Gottes Erkenntnis oder Kenntnis umschreibt Gottes vollständige Einsicht in alle Dinge, in alle Menschen, in alle Ideen und Gedanken. Es ist letztlich ein Wort für das, was wir oft umschreiben mit Gottes Allwissenheit. Da ist nichts, was außerhalb von Gottes Kenntnis wäre, sagt Paulus. Es ist nichts, was vor Gott verdeckt werden könnte, was man vor Gott verheimlichen könnte, weil vor Gott alles bloß und aufgedeckt ist, weil er es schon weiß, bevor irgendein anderer Mensch oder irgendein anderes Geschöpf es wissen könnte. David beschreibt es mal im Psalm 139, 4. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Das kann natürlich auch beängstigend wirken. Das kann natürlich auch erstmal Angst machen. Aber Paulus sagt, das ist nicht wirklich ein Grund, der uns Angst machen soll. Gottes tiefe Kenntnis über alle Dinge, auch Gottes tiefe Kenntnis über uns, dass er jedes Geheimnis von uns kennt. Warum nämlich? Paulus sagt nämlich, das ist eigentlich ein Grund zum Jubeln. Das ist eigentlich ein Grund zum Freuen, sich an Gott zu freuen, weil Gott dieses Wissen, dass Gott dieses unumschränkte Wissen über uns hat, dass er dennoch uns Zugang gibt zu dem Reichtum seiner Gnade, zu dem Reichtum seiner Liebe und das nicht vor uns verschließt. Es ist ja gerade dieses Wissen, das Gott hat, aufgrund seines Wissens und seiner Einsicht, weil Gott weiß, mehr wie wir es oft wissen, weil Gott weiß, wie arm wir wirklich sind. Aber genau aus diesem Grund will er uns reich machen. Durch sein Gnadengeschenk, das Gnadengeschenk der Vergebung in Jesus. Will er uns reich machen mit seiner eigenen Schönheit, dass er sich uns selbst schenkt, seiner eigenen Herrlichkeit, die uns zugewandt ist. Und da fragt Paulus, was gibt es Besseres? Was gibt es Besseres, als diesen Gott selbst zu gewinnen? Nicht nur seine Perspektive zu gewinnen, sondern ihn selbst zu gewinnen. Ihn selbst zum Eigentum zu haben. Aber das ist alles schön und gut. Aber wie behalten wir diese Perspektive, wenn wir diese Perspektive einmal eingenommen haben? Wenn wir einmal so versuchen, es so zu sehen, wie Gott es sieht, wenn wir auch Gott so sehen, wie Paulus ihn sieht, wie behalten wir diese göttliche Perspektive für uns? Gottes Blick auf unser Leben, auf unsere Wirklichkeit, wie können wir das bewahren? Und da möchte ich kurz mit drei abschließenden Lektionen hier schließen. Erstens, wir bewahren uns eine göttliche Tiefenperspektive, wenn wir Gottes Handeln in seinem Wort entdecken und erkennen können. Wir bewahren uns eine göttliche Tiefenperspektive, wenn wir Gottes Handeln in seinem Wort entdecken und erkennen können. Paulus erkennt Gottes Wege und Gottes Perspektive letztlich, weil er Gottes Wort kennt. Und die Verse 34 und 35 aus Römer 11 sind letztlich Zitate aus dem Alten Testament, nämlich aus Jesaja 40, 13 und Hiob 41, 11. Das zeigt, dass Paulus die Schrift kannte, dass sein ganzer Blick durch die ganze Bibel ging. Die Schrift, die Bibel zu kennen, intensiv zu kennen, macht einen enormen Unterschied aus, um diese Perspektive zu gewinnen, von der Paulus hier redet, diese Perspektive auch zu bewahren für unser Leben. Viele Menschen, viele moderne Werke empfehlen heute Meditationsübungen oder Meditationstechniken, wo wir uns einfach Dinge visualisieren sollen oder vorstellen sollen, damit sie möglichst real für uns werden. Aber Paulus oder die Bibel sagt, das ist letztlich nicht der Weg, wie wir ein zuverlässiges Bild über Gottes Handeln an den Menschen in der Geschichte der Menschheit gewinnen können. Meditationsübungen sind nicht genug, um eine echte göttliche Perspektive zu gewinnen, eine wahrhaftige Perspektive zu gewinnen. Was wir brauchen, ist ein Nachsinnen über das Wort Gottes selbst, ein Meditieren über das Wort Gottes selbst, über die Bibel selbst. Das schließt uns die wahren göttlichen Zusammenhänge auf und wir fangen an zu staunen. Wir brauchen die Begegnung mit Gottes Handeln in seinem Wort und Gottes Handeln aus seinem Wort heraus zu erkennen. Das ist es, was uns göttliche Tiefenperspektive schenkt und bewahrt. Zweitens, wir bewahren uns eine göttliche Tiefenperspektive, wenn wir wahre Lehre über Gott empfangen. Wir bewahren uns eine göttliche Tiefenperspektive, wenn wir wahre Lehre über Gott empfangen. Wichtig ist, dass wir wahre Lehre über Gott hören, empfangen und aufnehmen. Da geht es um das Gottesbild. Das ist ein Schritt weiter, als wie nur, dass wir Gottes Handeln versuchen, in der Geschichte zu erkennen. Hier geht es darum, dass unser Gottesbild richtig geprägt sein muss, nämlich von wahrhaftiger Lehre über Gott selbst. Das bewahrt uns Gottes Perspektive für unsere Seele. Paulus findet seine Bewunderung für Gott nicht dadurch, dass er die Fähigkeit von Menschen bewundert oder dass er die Fähigkeit von sich selbst bewundert, dass er von sich selbst sagen kann, Mann, was bin ich doch für ein Kerl mit tollen Fähigkeiten. Unsere Bewunderung gegenüber Gott wächst in dem Maße doch letztlich. Und das ist das, was Paulus versucht, uns auch im Römerbrief aufzuschließen, wie wir unsere eigene Schwachheit nämlich erkennen, wie wir beginnen, die Wahrheit über uns selbst zu erkennen, wie wir die Wahrheit über unsere Unzulänglichkeiten erkennen, wie wir die Wahrheit über unsere Bedürftigkeit erkennen und letztlich die Wahrheit über unsere Abhängigkeit von Gott sehen und wahrnehmen können. Wir haben Gott nie etwas gegeben, er schuldet uns gar nichts. Und dennoch, mit dieser Wahrheit, aus dieser Wahrheit heraus, so leer wie wir auch sind, dann das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes zu bekommen, das Geschenk seiner Liebe zu bekommen. Das ist es, was die göttliche Perspektive ausmacht, von der Paulus hier an dieser Stelle redet. Und die ihn letztlich dazu führt, Gott zu bewundern, ihn anzubeten und zu staunen. Und hier kann es natürlich auch ungemein hilfreich sein und ist auch richtig, dass wir, wenn wir diese göttliche Perspektive bewahren wollen, dass wir sie gemeinsam suchen, in einer Gemeinschaft mit Menschen, die diese Perspektive für sich selbst bewahren wollen, die Gott so schauen wollen, die über Gott staunen wollen, die Gott bewundern wollen und die gemeinsam über Gott nachdenken wollen. Wir bewahren uns eine göttliche Perspektive, wenn wir wahre Lehre über Gott empfangen. Und das Letzte, wir bewahren uns eine göttliche Tiefenperspektive, wenn wir verstehen, dass wir nicht alles verstehen müssen, um den Gott zu bewundern, der alles versteht. Wir bewahren uns eine göttliche Tiefenperspektive, wenn wir verstehen, dass wir nicht alles verstehen müssen, um den Gott zu bewundern, der alles versteht. Paulus beunruhigt diesen Aspekt überhaupt nicht, dass Gottes Wege, dass er oder dass wir Gottes Wege nie völlig verstehen und ergründen können oder nachvollziehen können. Das sagt er ja in Vers 33, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Manchmal habe ich mit Menschen zu tun, die scheinen zu empfinden, dass sie Gott nicht bewundern können, es sei denn, sie könnten Gott wirklich bis ins Letzte hinein verstehen und alles nachvollziehen, was Gott tut. Aber seien wir doch mal ehrlich, ein Gott, den wir verstehen können, dessen Natur wir wirklich ergründen können, das wäre doch ein ziemlich limitierter Gott, ein ziemlich kleiner Gott. Wenn ich diesen Gott erfassen kann mit meiner Wirklichkeit, mit dem, was ich verstanden habe, mit dem bisschen, was ich verstanden habe. So ein Gott ist nicht wirklich unserer Bewunderung würdig. Die Bibel zeichnet einen viel größeren Gott. Einen viel größeren Gott. Und so können wir mit Paulus am Ende getrost sein. Und auch wenn wir nicht alles über Gott und über Gottes Plan verstehen, wie er mit uns Menschen handelt, so können wir doch eine Menge verstehen und eine Menge nachvollziehen. Gott hat uns genug offenbart, dass wir staunen können. Dass wir staunen können über sein Handeln und über seinen Charakter. Gott baut sein Reich. Auch mitten im Chaos unseres Lebens, mitten im Chaos dieser Welt oder was diese Welt zurzeit ausmacht. Gott baut sein Reich. Möge das Echo von Paulus in unseren Herzen nachklingen. Aus Vers 36, ihm gebührt die Ehre. Für immer und ewig. Eine göttliche Tiefenperspektive für unser Leben zu gewinnen ist möglich, wenn wir uns mit hineinnehmen lassen in den Reichtum Gottes, in die Weisheit Gottes und in die Erkenntnis Gottes, in den Reichtum seiner Gnade, in den Reichtum seiner Liebe, in den Reichtum seiner Reinheit. Wenn wir uns in diesen Tiefen mit hineinnehmen lassen, dann verändert sich was in uns. Wenn wir glauben können und wollen, auch wenn wir nicht alle Antworten kennen und auch wenn wir Gottes Perspektive nicht zu 100% so übernehmen können und so sehen können, wie Gott es sieht, dass wir dennoch Gott vertrauen können, weil er uns von Herzen liebt. Tief liebt. Das schafft Ruhe auch in einem chaotischen und auch gequälten Herzen. Darf uns einladen, dass wir jetzt einem Lied lauschen, was Joel Driesner für uns vorbereitet hat, was uns hineinnehmen will, was uns nochmal eine weitere Seite von Gottes Tiefe oder von Gottes tiefen Perspektive aufschließen möchte, damit wir über Gott staunen und ihn bewundern können. Wie tief muss Gottes Liebe sein?
Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. gelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keine Macht der Welt und keine Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich hab das alles nicht verdient. Ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlte meine Schuld, damit ich Leben habe.
Wenn dieses Lied in deinem Herzen Anklang findet, dann darfst du mit Gott reden. Du darfst jetzt mit Gott reden. Lieber Herr, erinnere mich daran, dass ich deine Absichten und Pläne für mein Leben meinem Verständnis oft entziehen, und hilf mir, trotzdem dir zu vertrauen und in dir zu ruhen. Amen. Das ist ein Gebet, das uns helfen kann, ganz konkret, ganz praktisch, eine göttliche Tiefenperspektive für unser Leben gerade jetzt zu gewinnen, egal wo wir stehen. Egal, was unser Leben jetzt gerade prägt oder was unser Leben jetzt gerade ausmacht. Möglicherweise, wir wissen es nicht, war das unsere letzte Videobotschaft für einen Gottesdienst, aber das wissen wir noch nicht mit letzter Gewissheit. Wir wollen schauen und sehen, was die Landesregierung in den nächsten Tagen an Maßnahmen ergreift oder an Richtschnuren rausgibt. Und davon werden wir letztlich auch als Gemeinde oder als Gemeindeleitung unsere Entscheidung auch abhängig machen, wann wir dann wieder mit Gottesdiensten starten können. Ich darf euch einfach nur auf unsere Homepage verweisen. Sobald sich dort etwas ändert, versuchen wir auch dann darüber alle zu informieren, die unsere Gottesdienste besuchen möchten. Bis dahin wünsche ich uns allen, der Herr segne und bewahre uns alle.